durch die große Verunsicherung wissen wir nicht mehr, ist es jetzt ein KI produziert? Es könnte ja alles KI produziert sein.
Hallo, ich bin Stefan Göllner, ich bin Innovationsmanager beim KI Campus und moderiere diesen Podcast im Wechsel mit meinen Kollegen und Kolleginnen.
Bilder, die mit generativer KI erstellt werden, haben kein Original. Sie haben eigentlich keine Dimension von Realität.
In dieser Folge spreche ich mit Christopher Nehring. Er ist Gastdozent für Medien, Desinformation und Geheimdienste für die Konrad-Adenauer-Stiftung sowie an der journalistischen Fakultät der Universität Sofia in Bulgarien. Christopher Nehring bezeichnet sich als KI-Enthusiast, was ihn zu seinem neuen Lieblingsthema geführt hat: KI und Informationsmanipulation.
KI kapiert, der Podcast der KI Campus Community.
Hallo Christopher, bei KI kapiert. Ich freue mich, dass wir heute über den wichtigen Zusammenhang von KI und Desinformation sprechen können.
Hallo, freut mich dabei zu sein.
Das letzte Jahr war sicherlich besonders, wenn man an die Entwicklung von KI und auch die Wahrnehmung der Öffentlichkeit denkt. Ich glaube, es wurde noch nie so viel darüber gesprochen und der Grund liegt sicherlich besonders im Bereich generative KI. Was war dein KI-Moment im letzten Jahr?
Also mein KI-Moment kam da eigentlich mit dem Release von ChatGPT. Also so in der ersten Woche habe ich mich halt mal hingesetzt, davon gehört, mal ein bisschen damit rumgespielt und mein erster Gedanke war eben, wow, was für ein cooles Tool, um Desinformation und Propaganda zu erstellen. Da das immer so negativ klingt, muss ich dazu sagen, ich bin ein großer Fan von KI, auch gerade von ChatGPT und anderen Sprachbots. Ich benutze das täglich und wäre jetzt auf gar keinen Fall irgendwie dafür, das so zu verbieten. Mit meinem spezifischen Hintergrund schaue ich aber da halt immer so mit der Brille von Sicherheitsrisiken drauf und mit der Frage, okay, wie kann man diese Tools einsetzen, um zu manipulieren?
Ja, und ich denke, das ist auch das, wo wir heute ein bisschen tiefer einsteigen möchten. Aber vielleicht kannst du noch mal kurz einführend erklären, was hat es denn eigentlich jetzt mit Desinformation auf sich? Wie kann man, was kann man darunter verstehen und wie unterscheidet sich das von Fehlinformationen oder Fake News?
Also so die Kurzversion, natürlich toben auch da lange wissenschaftliche Debatten. Drum, die Kurzversion ist, Desinformation ist die gezielte und absichtliche Erstellung und Verbreitung von unwahren, halbwahren oder aus dem Kontext gerissenen Informationen, um zu manipulieren, um Einfluss zu nehmen und zu schaden. Das geht auch teilweise noch spezifischer, aber das ist so die Kurzfassung davon. Desinformation ist gezielt, absichtlich und manipulativ. Fehlinformation kann auch unabsichtlich sein, also wenn ich einfach was weiterleite, was zwar falsch ist, aber ich tue das nicht absichtlich oder weiß es einfach nicht besser und habe deshalb auch nicht unbedingt die Absicht, dadurch jetzt ein bestimmtes politisches, finanzielles, gesellschaftliches Ziel oder whatever zu erreichen. Das ist so hier der Unterschied. Es gibt noch sehr viele andere Begriffe, die da draußen so rumspringen, die teilweise in eine ähnliche Richtung gehen, aber alle meinen ein bisschen was anderes. Also Propaganda, PR-Kampagnen haben teilweise ähnliche Eigenschaften, hybride Kriegsführung, Informationskrieg, Fake News, aktive Einflussoperationen. Ich will sie jetzt nicht alle hier aufdröseln, wir haben schon viel dazu geschrieben. Es ist vielleicht so ein Begriff, der noch rumgeistert, der auch ab und zu noch benutzt wird, aber eigentlich schon aus der Mode gekommen ist, die berühmten Fake News. So die Kurzversion ist, ich würde den Begriff nie benutzen, schon gar nicht, wenn man mal journalistisch gearbeitet hat. Denn wenn es Fake ist, dann sind es keine News. Also es gibt eigentlich keine Fake News für alle, die mit Qualitätsinformationen arbeiten wollen. Der Begriff wurde halt auch sehr schnell dann instrumentalisiert und gerade von Politikern für sich eingenommen, um jegliche Kritik zu delegitimieren. Und Fake News meinte halt irgendwie alles. Also alles, was irgendwie nicht ganz korrekt ist, egal ob es jetzt ein Fehler ist oder ein Fehler war, ein journalistischer Fehler, ein Fehler eines Politikers oder einer sonstigen Person, Ob es jetzt Clickbaiting war, also Artikel, die nur erstellt werden, um drauf zu um Klickzahlen hochzutreiben und von der Werbung zu leben. Genau, also das war so ein ganz breiter Überbegriff, der zwar catchy klingt, aber eigentlich nichts bedeutet.
Aus der Geschichte kennen wir ja schon früh gezielte gefälschte Briefe und Urkunden etwa. Und mit dem Aufkommen neuer Medien entstanden auch immer gleich begleitend neue Manipulationstechniken. Bekannte Beispiele im Bildbereich wären vielleicht die Retuschen von Stalin-Porträts, wo in Ungnade gefallene Wegewerten verschwinden sollten. Und auch die Nazis retuschierten ja fleißig Bilder, wenn diese der Propaganda nicht gefielen. Denken wir mal an die Hitler-Porträts mit Mussolini. Sind die jetzigen Entwicklungen also gar nicht so überraschend? Oder was ist anders, wenn die Bilder heute durch die KI gefälscht werden?
Na, diese Hitler- oder Stalin-Retuschen sind sehr gutes Beispiel, um zu zeigen, was KI, generative KI dabei verändert. Also grundsätzlich natürlich, Fälschungen sind nichts Neues. Wir haben jetzt ganz andere Möglichkeiten dazu. Aber es gibt auch einen speziellen Grund, warum uns eben generative KI hier gerade so durcheinander bringt. Wenn man dieses Hitler- oder Stalin-Bild sieht, dann sehen wir haben ein Original und ein Fake. Das Original wurde bearbeitet, um was hinzuzufügen oder wegzunehmen. Das sah zwar täuschend echt aus, also war auch gut gemacht, aber es gab ein Original und man konnte es finden. Bilder, die mit generativer KI erstellt werden, haben kein Original. Sie haben eigentlich keine Dimension von Realität. Ein Deepfake, ähnlich, das existiert eigentlich nicht. Also sie haben eine reale Person und eine reale Stimme, die aber Sachen sagt oder tut, die nie passiert sind. Dementsprechend kann ich das auch nicht einfach abgleichen mit einem anderen Bild oder einem anderen Video, weil dieses neue Produkt was ein Programm vollkommen neu berechnet hat auf Basis von Daten, die wir überhaupt nicht kennen. Es hat irgendwie eine ganz neue Form von Realität geschaffen. Das ist eine Grundeigenschaft, die uns so verwirrt, warum es unser Verständnis von Realität und von Wahrheit und Fakten und Authentizität so durcheinander wirbelt.
Das erleben wir auch schon. Ich selbst, wenn ich jetzt mit ChatGPT einen Text erstellen lasse und ihn nochmal generieren lasse, dann kommt ja ein völlig neuer Text raus. Also ich kann ja selbst meine eigenes Ergebnis nicht reproduzieren. Und genau das haben wir auch im Bildbereich.
Das auch. Auch die Qualität, sowohl bei den Sprachbots als auch bei den Bildgeneratoren, das ist halt auch was völlig Neues, wie gut die jetzt geworden sind. Wenn Sie diese Debatten verfolgen, zum Beispiel gerade bei Bildern oder Deepfakes, ist meistens so, noch haben wir leichte Ansatzpunkte, um es auch mit dem bloßen Auge zu erkennen und nachzuverfolgen. Jetzt rein die visuelle Qualität. Beim Text ist das schon nicht mehr der Fall. Eigentlich können Sie nicht nachvollziehen, ob ein Text mit ChatGPT erstellt wurde. Auch die Software, die das dazu gibt, ist eigentlich nicht brauchbar. Die liefert Ihnen Anhaltspunkte und Wahrscheinlichkeiten. Ich habe eigene Texte von mir durchgejagt, die waren auch angeblich zu 40% Wahrscheinlichkeit mit KI erstellt.
Das ist eigentlich ein Verlust von, für dich als Geheimdienstexperte, ist es ja auch der Verlust von Spuren. Also wir sind ja eigentlich als Menschen auch immer Spurenleser, um uns selbst zu verorten. Und da an der Stelle geht uns sozusagen der Zugang zur Spur verloren.
Mhm. Also gerade im visuellen Bereich zum Beispiel sind wir an dem Punkt, liest man ja auch eben, oder sind auch so Tipps, die ich dann meistens noch gebe, immer mit dem Hinweis, in einem oder zwei Jahren ist das völlig hinfällig, wie wir jetzt zum Beispiel noch KI-generierte Bilder erkennen können oder Deepfakes. Also bei Deepfakes zum Beispiel, dass eben Lippenbewegung und gesprochener Text nicht richtig übereinstimmt, dass der Hals unscharf wird oder flackert, dass der im Hintergrund zum Beispiel sich immer wieder bestimmte Muster wiederholen, weil die Trainingssequenz halt einfach nur ein paar Sekunden oder auch nur 20 Sekunden war. Diese technischen Eigenschaften die werden in einem oder zwei Jahren nicht mehr existieren. Dann ist die Technologie so gut, dass diese Fehler nicht mehr drin sind. Bei KI-generierten Bildern haben wir sehr oft Hände, Füße, Beine, alle Extremitäten stimmen sehr oft nicht. Also es sind zu viele Finger. Man kann die Finger gar nicht unterscheiden. Oder in dem berühmten Bild von der Trump-Verhaftung zum Beispiel hat Trump 3 bis 4 Beine, wenn man ganz genau hinschaut. Das ist aber, da muss man wirklich sehr genau suchen und gucken. Oder man hat Schatten und Spiegelungen, die absolut nicht stimmen. Weil das, was ein sehr schwieriges Detail ist, dass die KI noch nicht gut genug hinkriegt. Wiederum in 1 oder 2 Jahren ist das vorbei. Dann ist die KI da gut genug, dann hat man diese optischen Anhaltspunkte nicht mehr und kann es höchstens noch über Software mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit nachvollziehen. Wie gesagt, diese Wahrscheinlichkeiten sind hochproblematisch und wir können das jetzt sehen. In den meisten Diskussionen geht es nicht darum, okay, dann geht es ja um Bilder, die wir schon erkannt haben. Geht es darum, um diese große Angst, okay, sehr bald ist das nicht mehr zu unterscheiden. Was machen wir dann? Und darauf haben wir noch keine richtige Antwort. Wir haben auch gesehen, zum Beispiel, schon Google-Algorithmen wurden verwirrt von KI-generierten Bildern und haben KI-generierte Bilder über historische Ereignisse vollkommen gleichwertig mit anderen historischen Fotografien gerankt in ihrem Output, wenn ich nach bestimmten Sachen gesucht habe. Das heißt, auch dieser Algorithmus hat keinen Unterschied mehr gemacht zwischen diesen Bildern oder hat überhaupt nicht erkannt, dass das eine Bild KI generiert ist und das andere ein historisches Original. Was für Leute eben, die, also gerade für jüngere Zielgruppen, ein großes Problem sein kann. Noch viel mehr in 20 Jahren, wenn eben diese Masse der KI-Bilder zugenommen hat. Die stehen dann nebeneinander im Online-Raum und man braucht spezifisches Wissen, um sagen zu können, okay, dieses eine Bild ist gar nicht real, das wurde 2023 mit einer KI erstellt und zeigt keine Vorgänger aus dem Jahr 1989.
Welche Konsequenzen ergeben sich aus deiner Sicht jetzt für Menschen, Institutionen, Organisationen, die gezielt diese Techniken nutzen wollen, um Desinformation zu verbreiten?
Also so grundsätzlich, was jetzt die Technologie einfach mal verändern kann, ist, dass man Desinformation viel schneller, billiger, leichter und auch viel mehr personalisiert herstellen kann. Also ich kann jetzt zum Beispiel meine Twitter-Bots mit ChatGPT powern lassen, dann wird da automatisch eine beliebige Anzahl an Posts jeden Tag erstellt. Ich kann das einstellen lassen als Gegenrede, zum Beispiel nur auf andere Profile und dann allem zu widersprechen. Mhm. Und das hat vorher viel länger gedauert, viel mehr Arbeit und Kosten verursacht und geht jetzt einfach schneller. Durch die Kopplung von Bildgeneratoren zu Textgeneratoren kann ich mir auch gleich noch irgendein Bild dazu generieren lassen und zack, habe ich, wenn ich jetzt einfach nur ein relativ billiges Webportal betreiben will mit den entsprechenden Social-Media-Kanälen, kann ich das für einen relativ geringen Geldbetrag und einen relativ geringen Aufwand voll automatisieren lassen. Das heißt, dass da die Quantität einfach zunehmen kann. Das Problem ist, wir können das nicht so richtig nachweisen. Also es gibt ein paar Experimente und ein paar Fälle, in denen das gezeigt wurde, aber da es keine verlässliche Methode bislang gibt, um wirklich nachzuweisen, dass jetzt ein bestimmtes Webportal ausschließlich von irgendeinem großen Sprachbot befeuert wird, kann man das in der Praxis auch nicht zählen, um zu sagen, okay, da hat die Quantität, also die Anzahl jetzt so stark zugenommen. Ein anderer Sprung ist die Qualität. Ich glaube, da kommen wir vielleicht nochmal drauf, wenn es so im Bereich Deepfakes geht oder so, wo man Sachen einfach stärker personalisieren kann und auch die Fälschungsqualität einfach ein ganz neues Ausmaß angenommen hat.
Danke, dass du hier nochmal auf die Deepfakes zu sprechen kommst, also täuschend echt wirkende manipulierte Bild-, Audio- oder auch Videoaufnahmen. Bekannt geworden sind ja zum Beispiel der Papst in der hippen weißen Daunenjacke, Putin beim Kniefall vorm chinesischen Präsidenten oder der falsche Klitschko, der mit der damaligen Berliner Bürgermeisterin ein Videotelefonat startete. All das sind Beispiele, die intensiv in den Medien diskutiert wurden und auch die Ängste vor den Einflussmöglichkeiten solcher Deepfakes in die Öffentlichkeit brachte. Für wie gefährlich hältst du diese Deepfakes? Welche Einflussmöglichkeiten haben sie und müssen wir davor Angst haben?
Ja, das ist absolut spannend, weil, und wir haben schon mehrere Untersuchungen dazu durchgeführt, zum Beispiel über Deepfakes im Kontext von Wahlen im Stand jetzt Ende 2023. Und so mein Ergebnis ist eigentlich, dass diese Technologie hauptsächlich dadurch wirkt, dass wir so verunsichert sind durch sie. Also dieses Verschwimmen der Grenze von was ist real, was ist Fakt und was ist Fake, was ist authentisch und was ist KI produziert. Und was machen wir mit diesem ganzen neuen KI-Inhalt online? Das ist eigentlich die Eigenschaft, mit der diese Technologie bislang am stärksten wirkt auf uns als Nutzer. Es ist einfach nicht so, dass wir diesen einen Deepfake hatten zum Beispiel, der irgendein politisches Ereignis grundlegend beeinflusst hat. Wir haben 1-2 Wahlen im letzten Jahr gehabt, wo bestimmte Deepfakes aufgetaucht sind, die wirklich kurz vorm Wahltag nochmal was bewegt haben, aber sie haben die Wahl nicht entschieden. Das Foto zum Beispiel des Papstes oder auch das berühmte von der Trump-Verhaftung, das du schon angesprochen hast, das war nicht erstellt als Desinformation. Das wirkt dadurch, dass es uns so verunsichert hat, weil niemand mehr die unterscheiden kann oder erkennen kann, ist es jetzt real oder ist es KI produziert? Und in beiden Fällen zum Beispiel war das eigentlich nur eine Fingerübung von Leuten vorm PC, die das aus Spaß erstellt haben, und dann ging es viral. Es hat aber keinerlei politischen Einfluss gehabt oder kein großes politisches oder gesellschaftliches Ereignis beeinflusst. Aber es wirkt durch die große Verunsicherung, die wir jetzt allen Inhalten gegenüber, also allem, was wir in der Zeitung lesen, jedes Bild, das wir sehen, wissen wir nicht mehr, ist es jetzt ein KI produziert? Es könnte ja alles KI produziert sein. Das ist so die Hauptwirkung derzeit dadurch. Nicht, dass das Bild wirklich für sich so ernst genommen wird und dann irgendjemand aufgrund von diesem Bild oder diesem Text irgendwas entschieden hat.
Das heißt, die Schöpfer der Deepfakes, über die wir jetzt gesprochen haben, hatten vielleicht tatsächlich nie die Absicht, im großen Stil Meinung zu manipulieren oder Menschen zu diskreditieren. Trotzdem stiften sie eine Verwirrung. Und das kann natürlich auch Ziel einer bewussten Manipulation sein, was uns wieder zu der Frage führt, wie wir eigentlich noch unterscheiden können zukünftig, was wirklich wahr und was falsch ist.
Da sagen wir mal, bei Information und Desinformation zu unterscheiden, hat sich da noch nicht so groß verändert. Also so im Deepfake-Bereich oder bei den Bildern sind es nochmal andere Faktoren. Aber Desinformation wirkt ja nicht nur durch ein Bild, sondern es geht um eine Message, um ein Narrativ, das kommuniziert werden soll, mit einem bestimmten Ziel. Meistens ist es eigentlich eher so, dass dadurch abgelenkt, verwirrt oder so abstrakte Gefühle vorangetrieben werden sollen und nicht von jetzt von einer Partei oder sonstigem überzeugt werden soll. Das ist mehr so die offene Propaganda, die man sieht, die soll mehr überzeugen. Desinformation soll eben mehr schaden. Das bedeutet, auch nach dem Aufkommen generativer KI ist so mein Informationsverhalten, wo suche ich mir meine Informationen oder warte ich nur darauf, dass sie über meinen Social Media Feed zu mir kommen? Informiere ich mich über zum Beispiel den Nahostkonflikt oder den Krieg gegen die Ukraine in seriösen Nachrichten, Seiten, Sendern, Zeitungen, whatever? Oder schaue ich mir 30 Sekunden Videos auf TikTok an? Das hat sich erstmal nicht verändert. Also die Unterscheidung, wo finde ich gute Informationen und wo kann ich mehr Vertrauen haben, hat sich durch das Aufkommen von generativer KI nicht verändert. Wir sehen aber eben, also dass es eher so gerade die Spirale gerade ins Gegenteil läuft. Also gerade die unter 30-Jährigen, die sich hauptsächlich aus Social Media und da auch ganz stark auf einmal, je jünger es wird, nur noch die kurzen visuellen Inhalte konsumieren und das als Hauptinformationsquelle für ihr politisch-gesellschaftliches Weltbild benutzen.
Ja.
Und da können sich eben diese Faktoren so gegenseitig verstärken, weil eben jetzt ein 30-Sekunden-Fake zu erstellen auf einmal viel, viel leichter geworden ist. Und zwar nicht nur jetzt für gezielte Akteure, sondern für jedermann. Also jeder von uns kann jetzt, wenn er will, ein 30-Sekunden-Video über den Krieg in der Ukraine herstellen und behaupten, es sei real.
Ja. Ja, und da sind da eigentlich zwei Faktoren. Einmal ist es die Kürze. Das heißt, man erhält vielleicht auch den Eindruck, in sehr kompakt dann sich informieren zu können. Und auf der anderen Seite auch diesen Unterhaltungswert, den du ja auch ansprichst. Also das heißt, wenn ich von TikTok oder von Instagram spreche, dann geht es ja auch mal darum, dass das irgendwie Spaß macht. Und wenn ich jetzt eben auch die Beispiele, die ich eben genannt habe, der Papst in der Daunenjacke und so, das ist ja häufig, ist ja dieser Unterhaltungswert viel größer als der Informationswert. Ist da auch etwas in Bewegung?
Natürlich, also so generell als eine Strategie eben, um sagen wir mal, sich mit qualitativen Informationen zu versorgen, ist eben so sein Entertainment von seinen News zu trennen. Also wir wissen auch, in jeder großen Tageszeitung gibt es auch Sektionen, die sich eher der Unterhaltung widmen. Aber da kann man sich eben orientieren, was ist jetzt der Unterhaltungsteil und was ist der Nachrichtenteil oder der ernsthafte Teil. Und beides sollte man eben selbst relativ gut trennen. Es ist halt so, wir können den Trend beobachten und der kehrt sich auch erstmal nicht um. Das wird gerade schlimmer und nicht besser, und zwar schon seit Jahren. Das ist eben gerade die Mehrzahl der unter 30-Jährigen in genau die gegenteilige Richtung läuft. Und wenn sich dieser Trend weiter verstärkt, dann haben wir eben bald in 10, 15 Jahren eine Situation, wo eben die Mehrheit der Bürger ihre Informationen genau aus diesen Quellen bezieht. Und gerade eben diese Inhalte sind halt nochmal was sich sehr, sehr leicht mit generativer KI erstellen lässt. Und noch mehr, es gibt schon erste Studien, die zum Beispiel gezeigt haben, dass dort Nutzer auf dieses Label erstellt mit KI, das jetzt auch von der EU zum Beispiel verpflichtend gefordert wird oder vom Weißen Haus. Oder Vorsicht, dieses Video ist mit KI erzeugt, also ein Deepfake. Diese Labels haben überhaupt nicht die Wirkung, die man vielleicht glauben mag, auf ihr Publikum. Also es gibt schon Studien, die zeigen, dass Menschen, auch wenn sie ein Deepfake-Video sehen und wissen, es ist ein Deepfake, deshalb nicht zwangsläufig die Informationen, die darin ist, skeptischer sehen oder zurückweisen. Wenn die emotionale Message darin stimmt, dann wirkt das, auch wenn wir wissen, es ist künstlich produziert worden.
Also du sprichst jetzt hier eine ganze Reihe interessanter Themen an, aus meiner Sicht. Die Frage nach der individuellen Akzeptanz und Haltung gegenüber KI-Inhalten, aber auch die Frage nach den rechtlichen Beschränkungen. Also wo können wir das Täuschungspotenzial nicht mehr akzeptieren, weil es zum Beispiel auch demokratiegefährdend ist? Wo müssen wir gesetzliche Grenzen einführen? Der AI Act, das europäische Gesetz zur rechtlichen Regulierung von KI, ist ja noch jung und weder ist er vollständig ausformuliert noch von Parlamenten ratifiziert. Trotzdem wurde er bereits früh als großer Wurf gefeiert, weil er eben verspricht, vor einem manipulativen Gebrauch von KI zu schützen. Wird sich das deiner Meinung nach erfüllen? Wie schätzt du die Vorgaben dieser Initiative AI Act im Hinblick auf den Umgang mit Desinformation ein?
Ja, die Kombination, sagen wir mal, so sollte man das sehen, aus dem KI-Gesetz der EU und dem Digital Services Act, der schon nächstes Jahr in Kraft tritt, bietet zwar eine Chance, aber die große Unbekannte, die da ist, ist die Umsetzung. Also da steht einiges drin, was jetzt im Bereich Informationsmanipulation durchaus eine Auswirkung hätte. Im KI-Act zum Beispiel, also so diese bösartige Anwendung von Deepfake-Videos oder Audios, ist verboten. Das ist natürlich schön, das ist jetzt aber keine große Neuerung. Die Frage ist eher, wie das denn umgesetzt wird. Und die Frage ist viel stärker nicht, wie jetzt diese ganz bösartigen Deepfakes, die für Betrügereien oder jetzt zum Beispiel zur Beeinflussung für Kriegspropaganda benutzt werden. Weil diese Akteure kümmern sich nicht darum, ob das per Gesetz verboten ist. Ja, das haben sie vorher nicht, das werden sie jetzt auch danach nicht. Da geht es eher darum, ob die Plattformen dafür haftbar gemacht werden können, wenn sie keine Filter einbauen oder diese Videos nicht löschen oder sowas. Das ist aber dann zumeist eher reaktiv und es kommt erstmal wirklich auf die Umsetzung drauf an. Wie streng wird dieses Gesetz angewandt? Wer kann das überhaupt alles kontrollieren? Werden diese Unternehmen dann wirklich so scharf bestraft? Das ist natürlich noch erstmal offen und so eine Frage der Details in der Umsetzung. Ich bin da eher ein bisschen skeptisch, weil wir viele von diesen Regeln eigentlich schon haben und trotzdem nicht sehen, dass sich die Lage im Bereich Desinformation verbessert hat. Und gerade bei generativer KI nochmal, es ist auch zum Beispiel im KI-Act eine Hochrisikoanwendung, die eingestuft wurde, sollen KIs sein, mit denen sich Wahlen beeinflussen lassen. Was genau das bedeuten soll, hat noch niemand irgendwie gesagt. Das ist natürlich auch nicht der Schwerpunkt dieser Gesetzgebung. Aber ich kann ChatGPT benutzen, um Portale zu erstellen, Bilder zu erstellen, wenn ich es mit DALL-E verknüpfe, die dazu benutzt werden sollen, um eine Wahl zu beeinflussen. Aber ChatGPT ist keine Hochrisikoanwendung, weil das eben nur eine von vielen Missbrauchsmöglichkeiten ist. Und da wissen wir einfach noch zu wenig über die Details, wie denn das geregelt werden soll, weil diese großen populären Anwendungen, die wir jeden Tag benutzen als normale Nutzer, die kann ich alle dazu benutzen, um zu manipulieren, um falsche Informationen zu erstellen und die in Umlauf zu bringen.
Damit wir jetzt an dieser Stelle aber nicht in großen Pessimismus verfallen. Du hast dargestellt, welches Potenzial für den Missbrauch der Technologien besteht, aber lassen sich die Tools nicht genauso positiv für die Informationsfreiheit und Demokratie einsetzen? Zum Beispiel, wenn sie für das Verfassen wichtiger Inhalte genutzt werden, die Überprüfung oder wenn sie zur Verbreitung der Information beitragen. Welche Chancen siehst du hier?
Das ist so, wenn wir jetzt über Qualitätsinformation, die produziert wird, oder seriöse politische Kommunikation, die mit KI produziert wird, das ist natürlich ganz klar ein Faktor. Auch generative KI kann das auch dort machen, dafür eingesetzt werden. Das hilft aber, also das ist nicht der Stand, den wir gerade haben. Wir sind so verwirrt in unserem Informationsraum, dass wir wollen jeden KI-generierten Inhalt kennzeichnen lassen, damit wir noch eine Unterscheidung treffen können, was wurde von Menschen geschaffen und was von KI. Wenn sich die ganze politische Kommunikation, und da gibt's auch den Trend eben, dass die seriöse politische Kommunikation sich dorthin entwickelt. Die Frage ist, die noch nicht beantwortet ist, ob wir als Gesellschaft das eigentlich überhaupt wollen. Weil dann ist sehr bald die Mehrzahl aller Inhalte, die wir online finden, KI generiert, nicht mehr von Menschen. Und wir sind eigentlich an einem Punkt, wo uns das alles sehr verwirrt, und wie sich das in Zukunft entwickeln soll, ist noch nicht klar. Also zum Beispiel im Bereich Journalismus hat Reporter ohne Grenzen gerade so eine KI-Charter erstellt, die ihm sehr klar darauf dringt, der Mensch soll das letzte Wort haben. Also es muss alles von Menschen nochmal kontrolliert sein. Alles, was von KI erstellt wird, muss gekennzeichnet sein. Menschliche Aktion ist zu bevorzugen, menschliche Kommunikation. Und der Mensch muss auch die Letztverantwortung dafür tragen. Also das sind der Ist-Stand. In der politischen Kommunikation zum Beispiel sind wir dann noch gar nicht klar. Und es ist eher so, ich bin per se nicht dagegen. Ich glaube eher, wir sehen aber gerade eine große Verwirrung. Also es gibt schon Länder, in denen Politiker zum Beispiel Deepfake-Technologie benutzen, um Avatare von sich zu erstellen, die gleichzeitig mit ihnen Wahlkampf machen, an zwei verschiedenen Orten. Und einmal ist es eine reale Person und einmal ein Deepfake-Avatar. Ohne dass dieser Avatar jetzt falsche Informationen verbreitet, ist es immer noch, es ist eine Art, wie sich die Gesellschaft, unsere ganze gesellschaftliche, politische Kommunikation verändert, wie sich unsere Demokratie verändern wird. Wir wissen aber noch gar nicht, wohin. Die Frage, ist das, was wir wollen? Weil es sehr große Auswirkungen haben wird. Es ist aber jetzt durchaus so, ich habe das ja auch am Anfang gesagt, ich bin auch der Meinung, dass KI und generative KI eben sehr viele schöne Sachen machen kann und eben die seriöse Kommunikation, seriösen Journalismus, Politik unterstützen kann. Auch im Bereich zum Beispiel Desinformationserkennung oder Bekämpfung wird oft darauf hingewiesen, dass man eben auch KI-Tools genau dafür einsetzen kann.
Du hast dich ja lange mit der Arbeit von Geheimdiensten und somit auch mit staatlich gelenkten Informationskampagnen beschäftigt. Ein Thema war etwa der gezielte Versuch von Stasi und KGB, die Herkunft des AIDS-Virus dem Westen zuzuschreiben. Wie verändert sich die Arbeitsweise der Geheimdienste durch KI? Greifen die nun auf die gleichen Modelle und Tools zurück, die auch wir nutzen? Trainieren sie diese zu bestimmten Zwecken oder entwickeln sie womöglich eigene Modelle?
Ich würde zwei Entwicklungen sehen. Einmal, das Erstaunliche ist eher, dass jetzt die breite Masse der Weltbevölkerung Zugang zu Tools hat, die vor 5 oder vor 10 Jahren vielleicht CIA und noch ein, zwei andere Geheimdienste zur Verfügung standen. Zum Beispiel Deepfake-Technologie. Also so eine hohe Qualität, um Fakes zu erzeugen, hatten vor 10 Jahren wirklich nur diese Institutionen, die diese spezielle Expertise haben wollten. Jetzt kann ich das mit $200 selbst erstellen. Das ist einmal der umgekehrte Trend. Es ist so die militärische Nutzung zum Beispiel, und da kommen wir viel in den geheimdienstlichen Bereich von Deepfake-Technologie. In den USA wird sie auch die aktive Anwendung erforscht. In Deutschland wurde das verboten. Das heißt, man darf es darf nur sowohl von den Geheimdiensten als auch dem Militär Technologie zur Abwehr oder Erkennung von Deepfakes entwickelt werden, nicht für den offensiven Einsatz. Es ist aber eben zweifellos so, dass daran gearbeitet wird weltweit, gerade Geheimdienste, die sich jetzt wenig um Recht oder Menschenrechte kümmern und jedes Tool einsetzen. Wo KI dort schon lange eigentlich am aktivsten zum Einsatz kommt und auch immer wichtiger wird, ist eigentlich der Bereich der Informationsauswertung und der Szenarienerstellung. Das heißt, wir haben immer, jeder Einzelne und Geheimdienste erst recht, immer mehr Daten, die ausgewertet werden müssen und zusammengebracht werden müssen zu einer Analyse. Und da arbeiten Geheimdienste schon sehr lange eben an selbstlernenden Softwaren, die diese Daten verarbeiten, dann analysieren anhand bestimmter Parameter, die festgelegt werden, um Szenarien zu entwickeln. Also und unter anderem zum Beispiel, um Ereignisse vorherzusagen, wie wahrscheinlich ist, dass hier ein Krieg stattfindet, dass Ereignis X Auswirkungen auf Politik in Staat Y hat. In dem Bereich sehen wir schon lange, dass sich damit beschäftigt wird. Wie der Ist-Stand ist natürlich Staatsgeheimnis. Also man darf davon ausgehen, wenn diese großen Technologien für jedermann auf dem Markt sind, dass dann gerade die großen Geheimdienstakteure schon 2 Schritte weiter sind.
Bisher haben wir ja jetzt viel von Szenarien gesprochen, wo jemand die KI nutzt, das Modell nutzt, um Dinge zu generieren, die er dann als Manipulationsmaterial nutzen kann. Jetzt könnte man das Ganze aber ja auch andersrum denken. Es könnte ja auch sein, dass Leute die Modelle schon so stricken, dass sie bestimmte Informationen bevorzugen oder eben eine bestimmte Tendenz auch geben. Das wird ja auch immer wieder diskutiert, inwieweit das auch ungewollt der Fall ist. Also das wäre jetzt dann keine Desinformation, aber die ganze Bias-Frage, was jetzt auch Gender-Themen angeht. Also da die Diskussion läuft ja. Inwieweit ist aber jetzt, das wäre nochmal meine Frage an der Stelle, auch da eine beabsichtigte Manipulation der Modelle denkbar oder auch schon tatsächlich im Gange?
Ganz richtig. Also das ist so die nächste Dimension von Manipulation, die wir eben bei generativer KI sehen. Also dass nicht der Nutzer die KI beauftragt, irgendwas zu erstellen, was manipulativ eingesetzt wird oder was schon manipuliert ist, sondern dass andere, entweder die Technologie selbst oder andere Angreifer von außen den Output manipulieren. Und auch da gibt es schon ganz viele Möglichkeiten, die wir gesehen haben, wie das möglich ist. Also die Halluzinationen sind so die einfachste Form davon. Das heißt, dass die KI selbst nicht weiß, eigentlich eine Frage nicht beantworten kann und dann was mehr oder weniger erfindet, was überhaupt nicht stimmt. Das ist noch unbeabsichtigt. Die Frage eben der Voreingenommenheit von diesem KI-Output, wenn ich je nach Inhalten, mit denen er trainiert wurde oder eingestellt wurde. Ne? Da sind wir auch noch da reflektierte eigentlich nur so die Voreingenommenheit der Menschen auf der Welt, die sich im Trainingsmaterial widerspiegelt. Das ist aber noch das Unabsichtliche. Was wir auch gesehen haben schon im Bereich, da sind wir so im Bereich Cybersecurity, dass Angreifer von außen große Sprachbots, aber auch Bildgeneratoren manipulieren können, indem sie manipulierte Daten einspeisen. Das wurde war schon im Bildbereich, wo jemand bestimmte Zusätze eben in Bilddateien einprogrammiert hat, damit die Generatoren gefüttert hat und schon nach 50 solcher manipulierten Bilder, mit denen der Generator gefüttert wurde, hat er angefangen, einen anderen Output zu produzieren. Und nach 1000 solcher Bilder, die ihm gefüttert wurden, hat er schon, wenn er eine Katze malen sollte, einen Hund gemalt. Das heißt, das ist möglich. Bei Sprachbots ist es genauso möglich, dass sie gehijackt werden, also so übernommen werden von einem Hacker von außen, dem es gelingt, in das System einzudringen. Und der dann umprogrammieren kann, welchen Output diese KI erzeugt. Das ist jetzt schon aufwendiger, also das muss man wirklich wollen und gezielt durchführen und auch entsprechende Kompetenzen und Ressourcen auf der Angreiferseite zur Verfügung haben. Aber es ist eben möglich, dass jetzt böswillige Akteure der Cyberwelt, sprich Hacker, sich in so raffiniert einloggen, dass sie kontrollieren können, welche Antworten ChatGPT mir mir gibt. Und das ist natürlich eine große Gefahr, weil ich das nicht nachvollziehen kann. Ich weiß ja nicht, wie ChatGPT oder andere eben zu ihren Ergebnissen kommen. Und wenn dann jemand von außen da reingekrätscht ist und meine Daten, mein Output manipuliert hat, dann kann er natürlich sehr, sehr schlimme Dinge damit tun. Das ist so ein Bereich, also, da gibt's nur Cybersecurity-Lösungen dafür, dass eben die Hersteller ihre Modelle da diese Sicherheitslücken immer weiter schließen müssen. Aber das wird höchst vermutlich, so wie mir das auch Experten berichtet haben, eben so wie in der restlichen Cyberwelt so ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen Angreifern und Verteidigern werden.
Und hier könnte man sich ja auch vorstellen, dass es wiederum auch ein Teil von Desinformationskampagnen wird, die auch staatlich laufen. Wenn wir jetzt wieder auch denken an die letzten Statements von Putin auf einer Konferenz, wo er gesagt hat, wir bräuchten eigentlich ein russisches Modell, damit wir eben auch unsere patriotische Haltung sich spiegelt in diesen generierten Ergebnissen.
Das gibt's schon lange.
Ist es realistisch oder ist es eigentlich ist es auch wiederum eine Desinformationsidee, dass das überhaupt so gehen kann?
Nein, absolut nicht. Das gibt's schon. Es gibt schon ein großes russisches Sprachmodell vom russischen Hersteller Yandex. Das ist auch online Open Source verfügbar. Noch in einer veralteten Version, die wird jetzt eben geändert. Aber sagen wir mal, die Art, wie die dann Output produziert und diese, was wir in der freien Welt Bias nennen, also die Voreingenommenheit aufgrund der Werte, die in dem Trainingsmaterial wiedergespiegelt sind. Ne? Wenn diese KI dann nur mit den Propagandatexten des Regimes gefüttert wird, dann wird sie das auch reproduzieren. Das ist so eine Sache. Und andererseits natürlich die Grenzen, die dieser KI eingebaut werden. Was darf sie sagen oder was wird als Filter eingesetzt, was überhaupt nicht benutzt werden darf und nicht im Output auftauchen darf, kann natürlich festgelegt werden. Und das heißt, den russischen Sprachbot kann man dann wahrscheinlich sehr gut einsetzen, um jetzt Hasstiraden gegen die USA zu verwenden, aber er darf sich vermutlich nicht kritisch über Putin äußern. In China sehen wir das schon, da gibt es auch schon zwei riesige Sprachmodelle und die Kommunistische Partei hat schon die Dekrete erlassen, dass natürlich diese Sprachbots die sozialistischen Werte und die Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung widerspiegeln müssen. Das heißt, dieser Bot darf auch niemals irgendwie auch nur ansatzweise was zitieren, was jetzt die Rolle der Kommunistischen Partei in China hinterfragen würde. Das gibt es schon, das wird gemacht und ich glaube, wir sehen da auf 5 oder 10 Jahre gerichtet eben noch viel mehr, so wie das Internet in China anders funktioniert, andere Grenzen hatte und in Russland auch, wo das versucht wird. Dass das auch sich in den KI-Anwendungen widerspiegelt. Wie gut das dann alles auch tatsächlich funktioniert oder wie leicht man eben auch den russischen Bot dazu bekommt, Sachen zu sagen, die er eigentlich nicht sagen soll, das werden wir dann sehen, wenn sie draußen sind und wenn wir mal mit ihnen rumgespielt haben.
Ja, damit kommen wir schon so langsam zum Ende dieser Podcast-Folge. Vielleicht könntest du abschließend noch zwei Szenarien kommentieren. Wir stehen ja vor wichtigen Wahlen. In den USA geht es um den möglichen Wiedereinzug von Trump ins Weiße Haus. Aber auch in Deutschland sind demokratiefeindliche Kräfte im Vormarsch. Was wäre aus deiner Sicht die schlechtestmögliche Entwicklung bezogen auf die Einflussnahme von KI? Mit Russland haben wir ja einen Akteur, der da ganz klare Absichten verfolgt. Was wären auf der anderen Seite positive Entwicklung? Wie könnten sich die Gesellschaften beweisen und gegen diese Form der Einflussnahme immunisieren und KI in ihrem Sinne einsetzen und weiterentwickeln?
Also zunächst mal, was wir gerade in Deutschland, eigentlich in ganz Europa gesehen haben, dieses Horrorszenario, dass jetzt zum Beispiel Russland eben mit gezielten Falschmeldungen Wahlen wirklich komplett beeinflussen kann, also den Wahlausgang verändert, haben wir noch nicht gesehen. Das ist auch zum Beispiel mit Hinblick auf 2025 extrem unwahrscheinlich, dass jetzt wirklich gezielte Falschinformationen kurz vor Wahltag zum Beispiel den Ausgang beeinflussen. Das ist eigentlich nicht die große Gefahr. Die große Gefahr ist eben eher die Überflutung gerade des Online-Raums mit absolutem, ja, mit Informationsmüll, der Leute vom Wählen abhält, sich überhaupt damit zu beschäftigen, oder dazu führt, dass einfach gesagt wird, ja, ich glaube gar niemandem mehr, weder einzelnen Medien noch Politikern, gar nichts mehr, ist ja alles dasselbe. Das ist auch so ein Ziel von Desinformation, und zwar das Ziel, das sie in der Regel besser erreicht. Die Erosion von Fakten oder von unserem Vertrauen und dem Glauben, Glauben benutze ich nicht gerne, weil an Fakten muss man nicht glauben, die existieren unabhängig von unserem Glauben, das unterscheidet sie eben, das macht sie zu Fakten. Aber wir sehen ja auch in den letzten Jahren nicht so sehr, dass dieses Ausmaß davon so stark zugenommen hat. Das ist da und es ist höher als vielleicht vor 30 Jahren, aber es wächst nicht mehr wirklich. Nur der Graben dazwischen, der wird immer tiefer, und vor allem diese Angst davor, vor Desinformation, diese Unsicherheit, welchen Informationen kann ich vertrauen. Und das ist eben auch die Sache, wo man stark ansetzen kann, vor allem wir als Gesellschaft, weil man gesehen hat, auf die Desinformationsabwehr jetzt zum Beispiel ausländischer Staaten können wir uns nicht wirklich verlassen. Was Deutschland und sehr viele andere Staaten in diesem Bereich tun, ist so gut wie gar nichts. Auch wenn viel darüber geredet wird, es passiert eigentlich nichts. Dafür sind vielleicht 20 Beamte irgendwo zuständig, aber da passiert nichts wirklich, was irgendwie auf diese Wucht der Angriffe antworten würde. Aber dass wir sagen, gerade im Bildungsbereich, im Journalismus, in der Politik, wir sind widerstandsfähig gegen diese Flut an falschen Informationen, weil ich meine Informationen aus Qualitätsmedien beziehe, weil ich mich selbst über Sachverhalte, die wichtig sind, ich mich selbst informiere und nicht darauf warte, dass mein Social Media Feed sie mir vorschlägt, und auch, dass ich verschiedene Informationsquellen berücksichtige und nicht irgendwie auf Einzelvideos von irgendwelchen anonymen Nutzern zurückgreife. Das sind Sachen, die uns helfen können. Dann natürlich auch, je länger ich und je ausführlicher ich politische oder gesellschaftliche Debatten verfolge und mich engagiere, desto größer ist eigentlich meine Immunität auch zum Beispiel gegen einen sehr gut gemachten Deepfake. Angenommen, Sie haben jetzt morgen Olaf Scholz, der auftritt und in einem Deepfake-Video und erzählt was komplett anderes als das, was er gestern gesagt hat. Dann ist jeder erstmal überrascht, und es ist sehr unwahrscheinlich, dass dieses Video eine große Wirkung entfalten wird, wenn der Bundeskanzler oder, gilt jetzt nicht nur für ihn, sondern eben für alle anderen, wenn man konsistent in seiner eigenen Kommunikation ist, in seinen eigenen Ansichten, dann ist es sehr viel schwerer, mit irgendwie einem Fake dagegen anzugehen. Je mehr ich darüber weiß, wie ich zum Beispiel KI einsetzen kann, also das ist was ich in Kursen, Workshops und Trainings sehr gerne mache, die Teilnehmer sich auf die andere Seite versetzen zu lassen, in die Position des Angreifers und diese Tools zu nutzen, um was zu erstellen. Wenn ich weiß, wie das geht und je mehr ich darüber weiß, desto vorsichtiger bin ich dann eben auch und desto besser geschützt bin ich, wenn ich auf solche Informationen treffe.
Und das ist eigentlich natürlich ein wunderbares, fast schon Schlusswort, wo ich nur aufgreifen kann oder wo ich auch die Ziele des KI Campus nochmal von dir praktisch deutlich unterstrichen sehe. Denn wir setzen uns ja dafür ein, dass man einerseits Grundkenntnisse erwirbt, aber auch die Anwendungskompetenz. Also die selber machen und dadurch verstehen. Und ich finde das eigentlich einen optimistischen Ausblick, dass wir da, wenn wir uns aufs eigentliche, ureigentliche besinnen, was Bildung leisten soll, doch ganz große Chancen haben, auch eben diese Immunisierung zu erreichen. Christopher, ich danke dir sehr herzlich für diesen Exkurs und ich glaube, wir haben wirklich eine ganze Reihe Themen angesprochen, aber bestimmt nicht umfänglich. Das heißt, wir müssen da weiter dranbleiben und gerne bleiben wir auch mit dir im Austausch.
Ja, vielen Dank. Hat großen Spaß gemacht und ich bleibe weiter dran an dem wichtigen Thema. Ich hoffe, ihr alle auch.
Damit sind wir schon wieder am Ende dieser KI-Kapiert-Folge. Diesmal zu KI und Desinformation mit Christopher Niering. Danke, dass ihr zugehört habt. Wir freuen uns über eure Bewertungen, Kommentare und Weiterempfehlungen. Und schaut mal wieder auf dem KI Campus vorbei. Unter www.ki-campus.org findet ihr ständig aktualisierte neue Lernangebote rund um das Thema KI. Bis zum nächsten Mal.